Also, ich begrüße Sie herzlich zu der diesjährigen Folge meiner Vorlesungsreihe. Ich habe meine Vorlesung so eingerichtet, dass ich im Sommersemester jeweils ein systematisches Thema aus dem Feld der radikalen Philosophie behandle. Nächsten Sommer wird es voraussichtlich die Ästhetik sein, jedenfalls habe ich das mal angekündigt. Und im Wintersemester dieses Projekt Radikale Philosophie und globale Antike, eine kritische Lektüre der für die globalen Antike charakteristischen Philosophieformen betreibe. Und wie ich schon vorab gesagt habe, möglicherweise gibt es da noch eine Fortsetzung über Philosophie und Philosophieren in Afrika. Das muss ich aber erst noch klären, ob mir das gelingt. Das wäre dann im nächsten Wintersemester. Also das ist zum Kontext, und ich sagte schon, diese Vorlesungsreihe läuft seit 4 Jahren und sie ist auch im Netz zu finden. Das ist zwar, sagen wir mal, mit manchen kleinen Fehlern behaftet, also manchmal hat das mit der Aufnahme nicht funktioniert oder ich habe was vergessen oder. Und das meistens habe ich das dann nicht hinterher geschafft, das noch zu korrigieren und zu ergänzen. Aber Sie finden da zumindest die PowerPoints und dazu den existierenden Mitschnitt von der Vorlesung. Also wenn Sie das interessiert, ist natürlich aufwendig, weil das ist nicht verschriftlicht, sondern das müssen Sie sich anhören. Ja, dann können Sie da reinhören. Ja? Nee, das ist nicht im Blackboard, das ist, glaube ich. Ja. Und ich glaube, das ist dann nochmal gespiegelt hier auf der FU-Website. Aber, also das finden Sie auch unter, über die FU, aber es ist nicht im Blackboard. Ne? Das, meines Wissens macht Blackboard das gar nicht, dass Sie da ganze Vorlesungen Mitschnitte speichern können. Dafür ist nicht der Platz vorgesehen. Haben wir aber nicht probiert, sondern ich habe erst angefangen, das auf meiner eigenen Website zu speichern und dann hat die FU dann auch im Rahmen meiner FU-Website Platz zur Speicherung zur Verfügung gestellt. Ja, wo wir gerade bei technischen Fragen sind, gibt es noch andere technische Fragen? Ja, ansonsten ist das hier halt eine Vorlesung. Da kann man sich die... Also man kann auch in Vorlesungen Arbeiten schreiben und insofern Punkte machen und sich das dann auch entsprechend gut schreiben lassen. Da müsste man da eben zu mir kommen und mir einen entsprechenden Vorschlag machen. Die Idee ist, das muss irgendwie mit dem Stoff in Zusammenhang stehen, den ich in der Vorlesung behandle. Dann können Sie überlegen, an dieser oder jener Stelle eine vertiefende Seminararbeit zu schreiben. Und die wird dann auch benotet und das geht dann auch über Blackboard. Beziehungsweise auch über Campus Management. Also das geht ganz regulär. Ja, das war es, glaube ich, zu den technischen Fragen. Damit komme ich dann zu der Vorstellung dieses Wintersemesters. Und ich glaube, ich werde mich doch hinsetzen, auch wenn das möglicherweise dazu führt, dass Sie hinten schlecht verstehen. So. Ich fange an mit einer Überlegung, die in der analytischen Philosophie, wenn ich das richtig im Kopf habe, Ende der 50er, in den 50er Jahren aufgekommen ist. Nämlich die Frage, wie man mit Wörtern Dinge tun kann. Also wenn ich zum Beispiel Ihnen erkläre, ich benote Seminararbeiten, die Sie im Rahmen dieser Vorlesung anfertigen, dann ist das mehr als eine bloße Mitteilung. Das ist ein Versprechen. Sie können mich darauf ansprechen, Sie haben es versprochen und nicht gemacht. Was ist denn los? Aber es gibt dann auch die klassischeren Beispiele, wenn ein Paar vor den Standesbeamten tritt und gefragt wird, bist du mit XYZ bereit, die Ehe einzugehen? Und dann antwortet ja. Und der andere antwortet auch ja. Dann sind die beiden die Ehe eingegangen. Und wenn jemand sagt, willst du das Haus kaufen? Und er sagt ja, dann hat er das Haus gekauft. Natürlich muss dann noch das entsprechend beurkundet werden, aber erstmal ist der Kaufakt erfolgt. Oder viel komplizierter, Juristen machen das gerne, wenn sie im Laden eine Banane kaufen. Da gibt es, wie Juristen das analysieren, zwei implizite Verträge. Der Übereignungsvertrag, der Annahmevertrag und dann die Zahlung des entsprechenden Betrages. Also, und alles das wird gewissermaßen mit, unter Umständen nicht mal mit Wörtern, sondern mit Kopfnicken, Greifen nach der Ware, legen der Ware auf den Zahlteller und ähnliche und des Gelds auf den Zahlteller absolviert. Also es geht auch nicht speziell jetzt um die Wörter, sondern es geht um die Sprechakte. Ja, wenn ich einen bestimmten Sprechakt vollziehe, dann vollziehe ich damit mehr als nur diesen Sprechakt, sondern einen Akt sozialer Verpflichtung, Versprechens und so weiter. Und warum erzähle ich das? Da wird deutlich, dass Sprechen mehr ist, als festzuhalten oder auszusagen, was der Fall ist. Sie erinnern sich vielleicht noch an Wittgensteins Traktatus, wo genau das als Funktion der Sprache festgehalten wird, konsequent durchdekliniert. Und am Schluss kommt die Feststellung, was man nicht klar sagen kann, darüber muss man schweigen. Das heißt, jetzt etwas kühne Umwendung der Interpretation, um wirklich miteinander sprechen zu können, braucht man diese performative Funktion der Sprache. Es geht keineswegs nur darum, festzuhalten oder auszusagen, was der Fall ist. Ja? Aber ja doch, Entschuldigung, das habe ich nicht gemerkt, dass das verschoben ist. Danke sehr. Also es gibt auch Behaupten, natürlich. Ne? Wenn man behauptet, dann sagt man, dies ist der Fall. Dann kann man fragen, ist das denn wirklich der Fall? Kann man fragen, beweis mir das doch mal, dass das der Fall ist. Zeig's mal her oder beweis das auf andere Weise. Aber es gibt eben auch Sprechakte, die sind Aufforderungen. Hören Sie jetzt mal genau zu. Oder Befehle. Ich gebe Ihnen jetzt keinen Befehl, aber Sie wissen alle, was ein Befehl ist. Oder Beurteilungen. Diese Seminararbeit ist wirklich ausgezeichnet. Wenn ich das sozusagen drunter schreibe, als der zuständige, in Anführungsstrichen, Prüfer, dann ist das ein Akt, dann ist damit eine Note vergeben. Ähnliches gilt für Bewertungen. Wenn ich also sage, wie viel ist denn dieser Diamant wert, dann kann man das ziemlich genau ermitteln. Da gibt es sozusagen bei unseren Börsenkurse, die jeweils gültig sind für Diamanten. Und danach kann man dann ermitteln, wie viel Karat hat er, wie rein ist er, welche Farbe hat er und so weiter und so fort. Und dann kann man zumindest einen Bereich objektiv ermitteln, in dem der Preis liegen müsste. Allerdings, der wirkliche Preis kommt dann erst im Verkaufsakt, etwa bei der Versteigerung, zustande. Das ist ja oft so, dass der dann höher oder niedriger liegt als der Schätzpreis. Und all dieses, Sachen kaufen, Sachen schätzen und so weiter, sind sprachliche Funktionen, die wir genauso gelernt haben, wie das Behaupten. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich das? Was tut, also wissenschaftliche Theorien haben mit Behauptungen zu tun, technische Gebrauchsanweisungen damit, wie man sie praktisch umsetzen kann. Historische Berichte haben damit zu tun, was man aufgrund der historischen Quellen an Tatsachen und Zusammenhängen rekonstruieren kann. Es gibt moralische Erzählungen, oder nee, Entschuldigung, mythische Erzählungen, die sowas wie einen Gründungsmythos erzählen. Übrigens neigen wir ja dazu zu sagen, das hat mit uns nichts zu tun. Aber wenn man sich etwa die Berliner Stadtgeschichte, wie sie in offiziellen Dokumenten steht, anguckt, das sind auch weitgehend Gründungsmythen. Das ist zwar irgendwie gestützt auf archäologische Befunde, aber es ist doch ziemlich viel dazu gedacht. Also insofern Gründungserzählungen spielen für menschliche Gemeinschaften eine wichtige konstitutive Rolle. Oder die Regeln, nach denen Sachverhalte beurteilt werden oder ein Prozess geführt wird. Das sind auch natürlich sprachlich verfasste Akte, aber die sind, haben nochmal ihre eigene Logik. Oder die Regeln, nach denen dann ein konkreter juristischer Fall entschieden wird. Also insofern haben wir hier darum geht es mir jetzt einfach nur, einen bunten Vielfalt von sprachlichen Akten, die man sich näher angucken muss. Und die These ist jetzt, philosophische Argumentationen sind nicht einfach Behauptungen wie wissenschaftliche Behauptungen, sondern sie sind Behauptungen eigener Art. Philosophische Behauptungen implizieren zum Beispiel, dass das, was da behauptet ist, wichtig ist, dass es sinnvoll ist, was nicht unbedingt bei jeder wissenschaftlichen Behauptung der Fall sein muss. Und andererseits, das ist natürlich jetzt meine spezielle These, zeichnet philosophische Behauptung aus, dass sie, wie ich das nenne, inkonklusiv sind. Das heißt, sie hängen immer von ein paar Voraussetzungen ab, die man macht oder auch nicht macht. Und unterschiedliche Philosophen machen unterschiedliche Voraussetzungen, sodass man dann sagen kann, aha, du bist so einer, wenn du das jetzt behauptest. Aber man kann nicht sagen, und deswegen ist das falsch. Sondern man kann nur sagen, ja, ja, ich bin aber so einer. Ich mache andere Voraussetzungen und komme zu anderen Ergebnissen. Was natürlich die Sache ganz kompliziert macht, denn andererseits ist gerade Philosophieren, ich würde fast sagen, mehr noch als Wissenschaften, mit dem Anspruch auf Wahrheit verknüpft. Wissenschaften wollen ja eigentlich nur sagen, naja, wir haben das sozusagen alles richtig gemacht und das ist dabei rausgekommen. Die Wissenschaftler, die sagen, und so ist es dann auch wirklich und das ist auch wahr, das ist, glaube ich, unter den Wissenschaftlern höchstens eine knappe Mehrheit, wahrscheinlich eher eine Minderheit. Wenn die Philosophen in ihrer Mehrheit tatsächlich meinen und vertreten, dass das, was sie behaupten, wahr ist. Obwohl es so kompliziert ist und obwohl sie es nicht beweisen können. Und das ist gewissermaßen das Grundproblem, an dem Philosophie einerseits leidet, andererseits von dem sie lebt. Denn das führt natürlich dazu, dass philosophische Debatten immer wieder neu aufgenommen werden können. Man muss nur irgendwie einen neuen Gesichtspunkt finden. Man muss neuen Stoff finden, an dem das zu überprüfen ist. Man muss neue Fragen finden und dann geht alles nochmal von vorne los. Was aber nicht heißt, ich will jetzt hier nicht Skepsis verbreiten, was nicht heißt, dass das alles nicht geht und man es aufgeben muss. Man muss nur begreifen, um jetzt nochmal auf die analytische Philosophie zurückzukommen, welches Sprachspiel wir hier spielen. Und es gibt einen, finde ich, aus der Spätzeit der analytischen Philosophie, ich bin ja der Meinung, die ist historisch zu Ende, wir bewegen uns im Zeitalter der postanalytischen Philosophie, aber aus der Spätzeit, so etwa 1960, gibt es einen schönen Aufsatz von Norman Malcolm, wo er zeigt, dass unter Gesichtspunkten des späten Wittgenstein Anselms Gottesbeweis berechtigt ist. Allerdings auch nichts beweist. Also diese Art von Schwierigkeit, dass man die Berechtigung einer Argumentation anerkennt und trotzdem weiß, das ist eben eine Argumentation unter bestimmten Voraussetzungen. Und dann ist sie schlüssig. Und dann zeigt sie was. Aber sie beweist nichts absolut, losgelöst von diesen Argumentationen und Bedeutungshintergrund. Also diesen Gedanken, und ich meine, der ontologische Gottesbeweis, ist es, glaube ich, für Philosophen schon starker Tobak zu behaupten, dass der ja eigentlich ganz richtig ist, unter seinen Voraussetzungen. womit natürlich gleichzeitig der Anspruch von Anselm negiert wird. Anselm hat ja nicht behauptet, unter meinen Voraussetzungen gilt der ontologische Gottesbeweis. Sondern er hat behauptet, der ontologische Gottesbeweis beweist die Existenz Gottes. Und das kann man gewissermaßen im Sprachspiel, das Anselm spielt, als gültig reproduzieren und nachvollziehen. Aber jenseits des Sprachspiels nicht. Wobei das aber natürlich die spannende Frage ist. Was heißt denn überhaupt jenseits des Sprachspiels? Können wir bestimmte Sprachspiele überhaupt hinter uns lassen? Und da neige ich auch dazu zu sagen, nee, das können wir nicht. Die Frage ist, entwertet das die philosophischen Sprachspiele? Dass sie nicht eins sind, sondern viele. Und wenn ich da eine gewagte Analogie vornehmen darf, die natürlich genauso skandalös ist. Es gibt auch viele Religionen, auch viele ziemlich abstrakte Religionen, die nicht so einfach als Feld-, Wald- und Wiesen-Aberglauben abgetan werden können. Und die sind alle nach ihren eigenen Voraussetzungen absolut wahr. Aber eben nach ihren eigenen Voraussetzungen. Und die Frage ist eben, muss man das nicht auch so denken, dass das eben verschiedene Sprachspiele sind, verschiedene Glaubens- und Praxiszusammenhänge, die ihre eigene Kohärenz und Stringenz haben, aber eben nur diese. Und die etwa gegenüber einer wissenschaftlichen Erklärung des Kosmos bis hin zum Urknall, was natürlich erstmal nur eine Hypothese ist, dann doch relativ schwach aussehen. Ich sage relativ schwach, nicht mehr. Das heißt nicht etwa widerlegt. Man kann nicht sagen, man darf nicht an eine der monotheistischen Religionen glauben. Darf man. Aber muss sich klar sein, dass das eben auf der jeweils eigenen Evidenz der jeweiligen Religion beruht. Und die Frage ist natürlich, müssen wir sowas auch für die Philosophie annehmen? Die Frage will ich jetzt so stehen lassen. Und muss jetzt ein bisschen versuchen, Tempo zu gewinnen, sonst komme ich heute nicht durch. Wir können sagen, es gibt spezifische Praktiken, einschließlich Kommunikationspraktiken, das schließt dann an eben, die der Anleitung, Orientierung und Sinnfindung dienen. Es gibt die wissenschaftliche Entdeckung, die technische Erfindung, die künstlerische Schöpfung, die historische Erzählung. Es gibt rechtlich das richtige Urteil, sozial die Verbesserung, ökonomisch spricht man von Erfolg, ethisch etwa von Verdienst, politisch denke ich immer noch von Fortschritt, philosophisch halte ich für den besten Kandidaten die Einsicht. Das wird jeweils durch spezifische Praktiken produziert. Das ist der Effekt, den diese Praktiken als solche erzielen. Aber für die gilt natürlich auch, das ist ihr immanent betrachteter Effekt. Der Erfolg einer ökonomischen Aktion, etwa der Firmengründung oder des Aufbaus oder der Durchdringung eines Marktes, gilt dann unter den Kriterien, unter denen dieses Unternehmen funktioniert oder unter denen dieser Markt funktioniert. Aber gilt nicht etwa absolut? Und man kann sich dann auch die Frage stellen, ob es nicht Voraussetzungen gibt, unter denen ein solcher Erfolg eine Katastrophe wäre. Etwa wenn dadurch, jetzt plattes Beispiel, ökologische Lebensgrundlagen zerstört werden. Also der Erfolg des Fracking etwa ist zumindest in Verdacht, unter eine solche Kategorie zu fallen. Das heißt, hier haben wir das Problem, dass die unterschiedlichen Praktiken, analog könnte man Teilsysteme sagen, jeweils ihre eigene Logik haben und nach ihr zu messen sind. Aber wir müssen natürlich auch versuchen zu beurteilen, wie die Bedeutung dieser einzelnen unterschiedlichen Praktiken für unser Leben, unsere Möglichkeiten zu leben, unsere gesellschaftliche Entwicklung und so weiter und so fort zu beurteilen sind. Das heißt, wir können nicht dabei stehen bleiben zu sagen, dass die jeweils ihrer eigenen Logik gehorchen. Und hier tritt dann, würde ich sagen, sowohl kritische Wissenschaft, die also versucht, wie funktionieren diese Felder in der Wirklichkeit und wie hängen sie zusammen, was wirkt auf was wie, hat hier eine Rolle, als auch Philosophie als Frage nach dem Zusammenhang im Hinblick auf Beratungen darüber, wie zu leben und wie zu handeln ist. Womit ich schon verraten habe, dass ich in spezifischer Weise, wenn Sie so wollen, an Kant anknüpfen, mit seiner These vom Primat der praktischen Philosophie. Letzten Endes geht es bei Philosophie, und das ist eine hochkontroverse These, nach meiner Auffassung darum, wie menschliche Praxis zu gestalten ist. Und nicht darum, wie wissenschaftliche Einsicht zu vertiefen ist, was gewissermaßen die Alternativthese ist. Und ich sage gleich dazu, das ist eine philosophische These. Und für die gilt, was ich gerade gesagt habe, dass es nicht möglich ist, sie absolut zu beweisen. Man kann sie immanent begründen, das geht ganz gut. Aber man kann auch die Gegenthese immanent begründen. Und dann muss man überlegen, nach welchen Kriterien man dann wählt. Und diese informierte Wahl ist oft das, was von der Philosophie in ihrem Anspruch dann bleibt. Und an vielen Punkten haben wir dann auch die Situation, dass wir sagen müssen, hier ist eben eine Wahl zu treffen. Und diese Wahl lässt sich nicht ein für alle Mal treffen, sondern muss man auch überlegen, in welcher Situation, in welcher historischen Lage treffen wir diese Wahl. Also ich könnte mir etwa vorstellen, jetzt nur als Gedankenexperiment, in einer herrschaftsfreien Gesellschaft ohne größere Krisen ist diese Frage der praktischen Orientierung nicht mehr so zentral. Da könnte es sein, dass die Orientierung darauf, ja, wie denken wir das denn alles? Wie macht das denn Sinn? Also die Frage der theoretischen Philosophie in den Vordergrund rückt. Allerdings muss ich gestehen, for the time being haben wir nicht diese Situation. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit das Philosophieren als Tätigkeit betrachtet. Und natürlich ist jetzt die Frage, was ist die Spezifik des Philosophierens? Man kann auf Aristoteles zurückgreifen, der das auf das Logon Didonai, das Begründen, ich habe vorhin das Argumentieren genannt, zurückgeführt hat. Aber natürlich ist das noch nicht so wirklich die Spezifik, denn begründet wird in jedem Streit, begründet wird insbesondere in der Jurisprudenz, begründet wird auch in den etablierten Religionen bis zu dem Punkt, dass im Islam das, was die Christen Theologie nennen, unter dem Titel Rechtsschule auftritt. Also da gibt es vielfältige Begründungen und Debatten, dass das in der jüdischen Tradition auch eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, auch bekannt. Das heißt, da haben wir nicht die Spezifik der Philosophie zu fassen. Ich denke, es gibt ein Spezifikum, nämlich, dass die Philosophie oder das Philosophieren immer wieder daran arbeitet, und das ist vielleicht auch in der Tat eine nicht zu beendende Aufgabe, das Ungedachte als noch nicht Gedachtes zu begreifen und dann zu denken. Das, was gewissermaßen irgendwo im Hintergrund dessen, was wir sagen und tun, als selbstverständlich, als fraglos, immer schon vorausgesetzt ist. Das gelingt Philosophie, gewissermaßen vor sich zu bringen, zum Thema zu machen und dann zu durchdenken. Und wenn man das so fasst, ist natürlich auch klar, dass gewissermaßen unterschiedliche Philosophien zu unterschiedlichen Zeiten da Unterschiedliches zum Thema gemacht haben. Also ihre Differenz natürlich auch immer eine Differenz der Thesen ist, aber auch eine Differenz des bearbeiteten Stoffes. Sie arbeiten nicht alle an, die Philosophen arbeiten nicht alle an denselben Fragen. Also deswegen glaube ich auch nicht an die Grundfrage der Philosophie, die etwa in der marxistisch-leninistischen Tradition ja eine große Rolle spielt, nämlich Verhältnis von Materialismus und Idealismus, um jetzt nicht unverständlich zu reden. Aber es gibt viele Fragen. Nur als eine Frage, die schon bei Aristoteles eine Rolle spielt, neben der Frage nach Verhältnis von Materie und Form, gibt es eben auch die Frage etwa von Einheit und Vielheit. Und man kann natürlich sagen, irgendwie ist das eine Unterfrage von der Frage von Materie und Form. Schwierig. Und Aristoteles hat es nicht gemacht. Spätere Philosophen haben sich bemüht, das alles als Frage von Materie und Form oder als von Seienden und Nichtseienden, was auch wieder was anderes ist, Eines und Vieles und Seiendes und Nichtseiendes, dass das dasselbe sein soll, leuchtet auch bei unbefangener Betrachtung nicht ein. Also bei Aristoteles, das ist das Schöne, gibt es eine Reihe von solchen ersten Fragen der Philosophie und in Aristoteles Metaphysik. Wobei dann gleich noch ein anderes Vorurteil mitzuerledigen ist, Aristoteles Metaphysik bezieht sich keineswegs nur auf die Physik zurück, sondern bezieht sich auf alle Bereiche der Philosophie zurück, einschließlich der Ethik und der Politik. Gerade die Frage nach dem Einen und Vielen spielt eben eine zentrale Rolle in Ethik und Politik. Wie ist die Einheit der Polis herzustellen? Wie sind die vielen Bürger zu einer Polis zusammengekommen? Wie reproduziert sich das? All solche Fragen sind natürlich dann auch von der Diskussion des Verhältnisses von Einen und Vielen erfasst, was in der Metaphysik eine durchaus zentrale Rolle spielt. Also die These, die dann später etwa im 18. Jahrhundert von Christian Wolff aufgebracht worden ist, dass die Grundfrage der Philosophie die Frage der Ontologie sei, als sozusagen allgemeine Metaphysik, das ist, wenn man sich das bei Aristoteles anguckt, vielfältiger. Das ist, was natürlich interessant ist. Und was dann eben auch die Frage nach der Spezifik des Philosophierens auf andere Weise zu stellen erlaubt. Also dieser Reduktionismus auf die Gestalt, die die Philosophie dann, sagen wir mal, in der Neuzeit angenommen hat und alles andere irgendwie für, historische Beigaben zu halten, die aber das Eigentliche nicht berühren. Das führt eben dazu, dass man sich die Philosophie eindimensional und dann auch eurozentrisch zu etwas zurechtmacht, was sie historisch nie gewesen ist. Und demgegenüber plädiere ich dazu, hinzuschauen und tatsächlich die Philosophie und das Philosophieren als das zu begreifen, was es historisch gewesen ist. Was natürlich nicht einfach ist, aber was der Mühe lohnt. Bei dieser Überführung des Ungedachten in ein noch nicht Gedachtes geht es also darum, vorausgesetzte Prozesse und auch durchaus schon als solche im Stoff zu findende reflexive Kategorien. Also die Bürger denken ja durchaus schon über die Einheit der Stadt nach. Ist ja nicht so, dass erst die Philosophen kommen und sagen, wieso seid ihr als Athener diese Stadt? Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Im Griechischen heißt die Stadt Athen, also die Polis, heißt die Athener. Also das gibt, was wir jetzt heute haben, die Berliner und Berlin, das gibt es nicht. Sondern, und das lässt sich ja auch an dem berühmten der berühmten Verlagerung auf die Schiffe geradezu plastisch machen. Also der Vorschlag war, angesichts der Perser, die Stadt auf die Schiffe zu verlagern. Das heißt, die Athener gingen an Bord ihrer Flotte und haben als solche ja dann bekanntlich bei Salamis den Perserkönig geschlagen. Aber es war eben die Stadt Athen, wie wir sagen würden, oder die Polis Athen, hieß eben die Athener. Und die Athener als Gemeinwesen, als Gemeinschaft, waren eben auf den Schiffen. Und die waren nicht mehr innerhalb der Stadtmauern und auf dem Stadtgelände. Also diese Voraussetzungen muss man dann jeweils denken. Und durchaus als etwas, wo die Beteiligten bereits selber denken und selber gedacht haben. Also demzusagen könnte man an die berühmte Perikles-Rede erinnern, werde ich jetzt nicht tun, weil ich jetzt nicht die Zeit dafür habe. Aber die Philosophen kommen dann hin und konstruieren über diesen Stoff, den sie aufgreifen, durchdenken, dann eine Reflexion zweiter Ordnung. Und das ist oft mit der Illusion verbunden bei Philosophen, sie würden ganz neu anfangen. Also im Englischen kenne ich dafür den Begriff des Clean Slate. Das geht aber zurück bis auf Platon, der also das ist übrigens interessant, die Slate ist die Schiefertafel. Ne? Und bei Platon ist es die Wachstafel, die als sozusagen völlig unberührt und unbeschrieben gedacht wird und dann wird überlegt, was kann darauf geschrieben werden. Dieser Neuanfang durch die Philosophie als Reflexion zweiter Ordnung ist natürlich etwas, was wirklich stattfindet, was aber nicht wirklich von Null anfängt. Man hat das bei Descartes rauf und runter dekliniert mit seinem Cogito. Das betrifft immer auch die naive oder eben kritische Übernahme des Feldes der diskursiven Auseinandersetzung, die aufgenommen wird, und des Rahmens aus Institutionen und Traditionen, die dieses Feld definieren. Das macht Philosophie niemals von Null aus, sondern Philosophie, indem sie in Bezug auf die Reflexion dieses Feldes und dieses Rahmens einen Neuanfang setzt, bleibt auf dieses Feld und diesen Rahmen bezogen, setzt aber den Anspruch, dieses Feld und diesen Rahmen neu zu denken. Das ist etwas anderes, als zu glauben, dass Philosophie bei gar nichts anfängt. Jetzt Philosophieren und Philosophie. Ich zitiere Antonio Gramsci: Wie jeder Mensch Philosoph ist, so ist jeder Mensch Wissenschaftler und so weiter. Steht in den Gefängnisheften, also in den dann erst posthum veröffentlichten Werken, die er im Gefängnis geschrieben hat. Oder alle Menschen sind Intellektuelle, aber nicht alle Menschen haben in der Gesellschaft die Funktion von Intellektuellen. Im zweiten Zitat wird schon deutlich, worin das Problem des ersten Zitates liegt. Können Sie mich sehen? Oder geht schon. Nämlich, das mag zwar sein, dass jeder in der Lage ist, nachzudenken und zu argumentieren und Fragen zu stellen. Aber, und es ist auch richtig, dass jeder in der Lage ist, Behauptungen aufzustellen und Behauptungen zu überprüfen. Aber die Fähigkeit, diese Art von Reflexion philosophisch zu betreiben, die muss man schon lernen. Wobei natürlich in diesem Lernen wieder ein Prozess liegt, der mich als radikalen Philosophen besonders interessiert. Nämlich man lernt dann, auf eine bestimmte Art und Weise zu philosophieren. Also auch hier gilt, dass man eben nie von nichts anfängt, sondern tatsächlich in einer bestimmten Tradition, in einem bestimmten institutionellen Rahmen, mit einer bestimmten Sprache, an der man dann wieder arbeiten kann, tatsächlich philosophiert. Und diesen Prozess durchlaufen nicht alle Menschen. Nicht jeder Mensch hat eine philosophische Ausbildung, die ihn befähigt, auf bestimmte Weise zu philosophieren. Sie sind zum Teil jetzt dabei, zum Teil sind sie schon lange dabei und sie wissen, dass das einen auch verändert, wenn man lernt, philosophisch zu argumentieren. Und in dem Sinne gilt, könnte man sagen, alle Menschen sind vom Anspruch her berechtigt, philosophische Argumente zu prüfen und nachzuvollziehen. Aber nur einige haben die Funktion, philosophische Argumente zu entwickeln, zu prüfen und nachzuvollziehen. Und das ist schon immer noch ein wichtiger Unterschied, wobei allerdings für radikale Philosophie das von zentraler Bedeutung ist, und insofern zitiere ich Ihnen hier Gramsci nicht zufällig, dass zwischen denen, die gewissermaßen berufsmäßig, das gewissermaßen möchte ich hier unterstreichen, philosophieren und denen, die darauf angewiesen sind, nachzuvollziehen, wie philosophiert worden ist, dass zwischen denen keine unüberbrückbare Kluft aufgebaut wird. Also keine Situation, wo die professionellen Philosophen gegenüber den nicht professionellen Argumentierenden in die Situation des Lehrenden und Kündenden geraten. Wobei ich weiß, dass Philosophen bis ins 20. Jahrhundert hinein, vermutlich sogar bis ins 21., immer wieder in der Versuchung gewesen sind, in diesem Sinne kündende Philosophen zu werden und die Rolle des schon von Platon postulierten Philosophenkönigs für sich zu reklamieren. Diese Rolle ist es, die radikale Philosophie grundsätzlich kritisiert. Aber radikale Philosophie verfällt nicht in die Illusion, die Gramsci hier nahelegt, dass das sozusagen so einfach ist, dass jeder, jede Zeit die berühmte Küchenmagd, die den Staat führen kann bei Lenin. Das ist alles nicht so einfach. Die Küchenmagd braucht schon ein paar Lehrgänge und Lernprozesse, um den Staat führen zu können. Dass es wichtig ist an diesem Postulat, ich nenne das das Jeder-Mensch-Prinzip, festzuhalten, halte ich für politisch von zentraler Bedeutung. Aber zu meinen, dass damit, dass man das Jeder-Mensch-Prinzip postuliert, das Problem schon gelöst sei, das ist offensichtlich falsch. Das ist eine gefährliche Illusion, um sozusagen meiner polemischen Neigung nachzugeben. Das ist eine gefährliche anarchistische Illusion. Aber es gibt viele intelligente Anarchisten, die dieser Illusion nicht verfallen sind. Also von da aus ist es kein Argument, mit dem man sich die Debatte mit dem Anarchismus ersparen kann. Von hier aus will ich jetzt die These der radikalen Philosophie, dass es einen Skandal der Philosophiefunktion gibt, Ihnen vorstellen. Was ist eigentlich die Funktion von Philosophin? Und das kann nicht sein, gewissermaßen stellvertretend für alle anderen, die Wahrheit herauszufinden und denen nur zu verkünden. Denn dann würde in gewisser Weise die These von den Philosophenkönigen doch wahr gemacht werden. Und der spezifische Skandal der Philosophie lässt sich schon bei Platon bebildern. Platon, also das ist ja auch eindrucksvoll, muss man sich in der damaligen Situation auch klar machen. Im Menon tritt ein Sklave auf und, von Sokrates geschickt geführt, beweist den Satz des Pythagoras. Also damals vordersten Stand der Wissenschaft. Na, das wäre so ungefähr so, als ob wir jetzt irgendwo, sagen wir mal, zu den australischen Aborigines gehen und mit ihnen einen Diskurs führen und am Ende ist Einsteins Relativitätstheorie bewiesen. Höchst eindrucksvoll. Ja, und das ist mit Menon auch durchaus eindrucksvoll gestaltet. Man erkennt allerdings an ein paar Stellen, welche Hilfestellungen Sokrates diesem Sklaven gibt. Aber es ist ganz klar, der Sklave, obwohl im Griechischen mit Neutrum als Menschenhäuptiges oder Menschenfüßiges, Entschuldigung, bezeichnet, ist ein menschliches Subjekt und als solches ein argumentativ zumindest freier und gleicher. Er ist in der Lage, am Prozess der menschlichen Argumentation und der philosophischen Argumentation teilzunehmen. Immerhin, das ist sozusagen fast so stark, als wenn er dann eine Frau hätte auftreten lassen. Aber die gibt es bei Platon ja auch. Also wir müssen jetzt nicht in Platon-Exegese verfallen. Also für Platon ist ganz klar, Sklaven sind Menschen und menschliche Subjekte und Frauen sind auch Menschen und menschliche Subjekte. Was für Griechenland durchaus nicht trivial war. Es war durchaus eine These, auch wenn wir uns heute umschauen, wenn wir sozusagen an bestimmte Formen von Bildungsbürgertum in Deutschland oder in Frankreich oder in England uns beziehen, die haben auch Schwierigkeiten zu denken, dass andersartige, wirklich gleichwertige Menschen sind. Ja, das konnte Platon schon denken. Aber Platon geht dann weiter. Und zum Schluss haben wir in der Tat bei Platon die These, eigentlich müssen sich alle Menschen den Philosophenkönigen unterwerfen. Weil die Philosophenkönige sind in der Lage, die Wahrheit zu artikulieren und die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit über strittige Fragen herauszufinden und damit jedem politischen Streit ein Ende zu bereiten. Und das war für Platon ein wichtiges Anliegen. Das heißt, Platon fängt an mit dem Gedanken der gleichen Freiheit aller Subjekte im Argumentieren und auf einem komplizierten Weg endet er bei der Forderung nach der Unterwerfung unter die philosophische Wahrheit und ihre Träger. Und das ist eine sozusagen Operation, die bei Platon besonders krass auftritt. Das ist richtig. Aber meine These ist, dass sie in der Philosophie immer wieder zu finden ist. Und das ist das, was ich den Skandal der Philosophie nenne. Dass Philosophieren immer anfängt, damit die gleiche Freiheit aller im Argumentieren freizulegen und hochzuhalten und dann irgendwie auf Umwegen und Schleichwegen bei der These der Unterwerfung unter die vom Philosophen verkündete Wahrheit zu landen. Schönes Beispiel ist natürlich, da kommen wir noch ein bisschen drauf, Hegels Rechtsphilosophie, die in der Tat als höchste Form der konkreten Freiheit, die Hegel Sittlichkeit nennt, die Unterwerfung unter den Staat und unter den Monarchen postuliert. Auch Hegel, und da ist es noch viel anspruchsvoller und viel reflektierter und umfassender als bei Platon, beginnt mit der gleichen Freiheit aller im Argumentieren und landet doch bei dieser These der Unterwerfung unter den Staat und den Monarchen. Und demgegenüber kann man nun nicht sagen, Goethe hat das auf eine schöne Formel gebracht, dann lassen wir das doch und lassen das mit dem stringenten Denken und sind dann eben ein Narr auf eigener Hand. Ne, sozusagen jeder sein Privatmensch, hat seinen Privatsinn, seine Privatsprache und sein Privatleben. Und das war's dann. Und Goethe hat, denke ich, recht, wenn er sagt, das ist eine Form von Narrheit, weil sie schließt einen vom Gemeinsamen, vom Gemeinwesen, vom öffentlichen Diskurs, von der öffentlichen Praxis und so weiter aus. Und wie kann man dann aber die wirkliche Teilnahme am öffentlichen Leben, am Gemeinwesen, an der Gemeinschaft denken, ohne sie als Unterwerfung zu denken? Und das ist die Frage, die radikale Philosophie zu denken versucht. Jetzt komme ich wieder aufs Philosophieren zurück. Wenn man viele Philosophen liest, auch etwa interkulturelle Philosophen, dann wird da postuliert, so im 20. und 21. Jahrhundert, Philosophieren sei ein Humanum, also etwas, was den Menschen als Menschen kennzeichnet. Gramsci habe ich Ihnen schon zitiert, aber da ließen sich noch viele weitere Zitate anschließen. Und demgegenüber, denke ich, müssen wir prüfen, ob das denn berechtigt ist. Ob sich diese anthropologische Fundierung des Philosophierens durchhalten lässt. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal, gilt das denn wirklich für alle Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte? Und zum anderen, gilt das nur für die Menschen? Man kann natürlich sagen, andere Subjekte sind uns ja nicht bekannt, aber wir können sie denken. Und wenn es andere Subjekte gäbe, würde es für sie nicht gelten? Hat das irgendwie eine Basis in der Humanbiologie? Und das ist doch eher wenig überzeugend zu sagen, na gut, das ist eine humanbiologische Bestimmung. Und wenn da andere kommen, mit uns argumentieren und streiten wollen, dann sagen wir, ihr seid aber keine Menschen, also mit euch reden wir nicht. Das ist irgendwie paradox. Und die Frage ist wirklich, eine wirkliche Untersuchungsfrage, davor noch, ob es denn wahr ist, was diese Philosophen, das ist dann zugespitzt worden zur Idee der Philosophia perennis, der Philosophie, sozusagen dauerhaften Philosophie, die im Grunde von Anbeginn der Zeiten bis zum Ende der Zeiten existiert, wird dann auch gerne mit der Vorstellung Gottes in Bezug gebracht. Oder ist Philosophie historisch? Hat Philosophie Anfänge in der historischen Zeit und möglicherweise auch Endpunkte in der historischen Zeit? Dann weiterhin, es gibt viele Philosophen, und das ist, glaube ich, immer noch die Mehrheitsmeinung in der deutschen Fachwelt, die davon ausgehen, Philosophie jedenfalls ist eine im weitesten Sinne westliche europäische Angelegenheit. Sozusagen die Liberalen unter diesen sagen, natürlich gehört auch Bagdad und Cordova und Toledo dazu, also und auch, sagen wir mal, die jüdischen Philosophen von Alexandria. Die gehören da alle schon dazu, ne? Also sozusagen gibt die bornierte Variante, die denkt, erst waren die Griechen, dann waren die Römer und dann waren wir. Das ist historischer Unfug. Ne? Also ohne die Araber und ohne die Iraner hätte es die westeuropäische Philosophie nicht gegeben. Ne? Was Isidor von Sevilla dann auch wusste, das war wirklich ziemlich wenig. Und damit hätte sich die Entwicklung der Philosophie seit dem 11. Jahrhundert nicht betreiben lassen. Gut, aber die spannende Frage ist natürlich, gab es auch Philosophie, Philosophieren jenseits dieser sozusagen immerhin bis zum Industal reichenden orientalisch-okzidentalischen Kultur, aus der wir als Westeuropäer dann in der Tat kommen? Und da stellt sich eben die Frage nach Indien und nach China. Und es stellt sich dann heute die Frage, das ist jetzt gewissermaßen die historische Frage gewesen, heute die Frage, ist Philosophie überhaupt interkulturell? Also in China, meines Wissens, gibt es Lehrstühle für Philosophie und Lehrstühle für chinesische Philosophie. Was natürlich irgendwie zum Grübeln einlädt. Wie ist das Verhältnis von chinesischer Philosophie und Philosophie? Und ist das, was in Indien als Philosophie gefasst werden kann, ist das überhaupt herauszulösen aus dem religiösen Leben Indiens? Wie ist das Verhältnis von Philosophie und Religion? Gibt es in der westeuropäischen Philosophie nicht sowas wie ein christliches Hintergrundgeräusch? Man kann natürlich sagen, es gibt die vielen jüdischen Philosophen, denen zu sagen, also eigentlich seid ihr doch Christen, das wäre ein bisschen hart. Aber es gibt da ein Problem. Und ich denke, man muss dieses, und natürlich ist die Frage, das gibt es dann wieder in der umgekehrten Projektion, in der chinesischen Philosophie neigen westliche Interpreten immer dazu, da ein religiöses Hintergrundgeräusch hineinzuprojizieren, was da gar nicht unbedingt vorhanden ist. Weil der Konfuzianismus, aber auch der Daoismus, um die beiden herauszuheben, sind nicht im westlichen Sinne religiös. Sie sind Weltanschauungen, richtig. Sie sind Anleitungen zum Leben und zur politischen Praxis. Das ja. Aber sind sie irgendwie auf so etwas numinos Göttliches oder etwas Jenseitiges bezogen? Eher nicht. Das spielt in ihnen, wenn überhaupt, nur im Zusammenhang der Riten eine Rolle, nicht im Zusammenhang der Weltanschauung. Also von da aus gibt es hier interessante Fragen. Da gibt es jetzt inzwischen die sozusagen Bewegung zu sagen, jetzt haben wir im 21. Jahrhundert eine Situation, wo die unterschiedlichen kulturell gebundenen Philosophen und Philosophien alle an ein Ende gekommen sind. Und jetzt sind wir in der Lage, eine interkulturelle Philosophie zu machen. Im gewissen Sinne versuche ich das ja auch, indem ich hier an die unterschiedlichen Formen von Philosophie kritisch anzuknüpfen versuche und zu begreifen versuche, was haben die denn unter Philosophieren und was haben die unter Philosophie verstanden. Aber die interkulturelle Philosophie neigt dazu, der Philosophie oder dem Philosophieren ihre kritische Dynamik zu nehmen. Also interkulturell heißt dann, ah ja, ich erkenne an, du bist ein Philosoph mit buddhistischem Hintergrund und ich bin ein Philosoph mit christlichem Hintergrund und wir tun uns nicht weh und reden uns nicht rein. Das führt dazu, insofern ist Wilhelm Dilthey hier auch mit Recht als Urahn angesprochen worden in diesen Texten, dass man eben sagt, na gut, wir geben den Anspruch auf philosophische Wahrheit, Erkenntnis und auch den Streit und die Argumentation, die dieser Anspruch impliziert, einfach mal auf und reduzieren dann in der Tat Philosophie auf Weltanschauung. Und der Unterschied zwischen dieser Art von Weltanschauung und religiösen Weltanschauung ist dann eigentlich nicht mehr bestimmbar. Und das, finde ich, ist schon ein Mangel. Und an dem Mangel wird man arbeiten müssen. Nochmal philosophieren. Wenn wir jetzt philosophische Lektüre betreiben, hier am Institut für Philosophie, dann steht das ja dem Kontext, Sie als Philosophen auszubilden. Das heißt, es ist sozusagen ein Moment in einer Praxis der philosophischen Professionalisierung. Sie können natürlich sagen, na gut, Philosophie als Beruf ist ja vielleicht ein bisschen geprahlt. Dem würde ich aber entgegenhalten, berufssoziologisch, dass Philosophieren und Philosophen beruflich nach meinem Wissen, und ich glaube, das hat sich noch nicht geändert, eigentlich ganz gute Möglichkeiten haben. Was allerdings daran liegt, dass sie sehr oft schon irgendwas anderes gelernt haben und das dann gewissermaßen plus Philosophie ausüben. Viele aber auch als Philosophen von Journalismus bis zur Politik irgendeine Praxis erlernt haben, die Reflexion, Strategiebildung, Flexibilität, die Möglichkeit, bewusst die Perspektive zu wechseln, verlangen. Und das können Philosophen. Philosophen sind eben typischerweise ausbildungsgemäß nicht Dogmatiker, sondern Leute, die sich sagen können, ah ja, das kann man so sehen. Wenn ich aber das so ändere, dann kann man das auch so sehen. Das können Philosophen, das lernen sie. Und von da aus ist eben das auch nicht so überraschend, dass in diesem ganzen Spektrum von, sagen wir mal, ideologienahen Berufen Philosophen noch besser unterkommen als ausgebildete Priester und Pfarrer. Weil die haben dann meistens das Problem, dass sie sehr stark auf ihre spezifische religiöse Tradition bezogen sind. Die haben ja auch alles das gelernt, sozusagen vielfältig zu argumentieren, Fragen zu stellen und nicht jetzt und auch unterschiedliche Situationen aufzunehmen. Also insofern gibt es da sicherlich eine echte Konkurrenz zwischen Pfarrern und Philosophen oder Priestern und Philosophen. Aber Philosophen haben da, glaube ich, erstmal die besseren Karten. Es sei denn, irgendwas in der historischen Situation führt dazu, dass gesagt wird, na, die Philosophen sind so unzuverlässig, auf Pfarrer kann man sich verlassen. Aber da sind wir noch nicht. Will also sagen, die Fähigkeit, um hier jetzt zu bleiben, einen Text nicht nur philologisch zu lesen und nicht nur historisch richtig einzuordnen, sondern tatsächlich kritisch darauf hinzulesen, was ist hier richtig? Was ist hier gut argumentiert? Was lässt sich auf andere Situationen übertragen und was nicht? Unter welchen Voraussetzungen gilt das? All diese Fragen zu stellen, sind Fragen, die man in der sozusagen tagtäglichen Deliberation braucht. Die lernt man dann an philosophischen Texten, aber das ist nicht so schlimm, die auf eine Deliberationssituation im wirklichen Leben, in der Politik, in der künstlerischen Auseinandersetzung, in der literarischen Debatte zu übertragen. Die Frage ist, wenn wir aber sagen, philosophische Lektüre, historische Lektüre, kritische Lektüre und die philosophische Lektüre dann nochmal davon absetzen wollen, was bleibt dann? Und es bleibt eben, Gesichtspunkte der Beurteilung zu finden. Also die Frage der Wahrheit jetzt nicht irgendwie so zu stellen und zu sagen, ich entscheide mich, alla Humpty Dumpty, das für wahr zu halten, sondern dafür zu argumentieren. Gesichtspunkte zu finden, unter denen eine bestimmte Auffassung als wahr vertreten werden kann oder eine bestimmte andere Auffassung als unwahr oder falsch. Und diese Fähigkeit, also die Fähigkeit, auf der Reflexionsstufe zu agieren, macht offenbar Philosophen gut beruflich vermittelbar. Wobei natürlich eine Voraussetzung nicht verschwiegen werden sollte. Philosophen, die in diesem Sinne gut vermittelbar sein sollen, müssen sich gewissermaßen dem jeweiligen Spiel fügen. Also ein gewisses Maß von, ich sage das mal ganz grob, strategischem Opportunismus ist dann in all diesen Bereichen Einstellungsvoraussetzung. Wenn man das nicht tut, dann hat man schlechte Karten. Aber das ist statistisch sozusagen in der Berufsstatistik von Philosophen nicht ablesbar. Möglicherweise sind diejenigen dann unter denen zu finden, die sagen, ich habe Philosophie studiert, Vorher war ich Agrarwissenschaftler und jetzt arbeite ich als Agrarwissenschaftler. Sowas gibt es ja. Ne? Also insofern ist es eben auch nicht so, dass man sagen kann, diejenigen, die gewissermaßen in ihren Ursprungsberuf, ne, und Philosophie ganz oft Zweitstudium zurückgehen, das sind Leute, die haben es mit der Philosophie aufgegeben. Möglicherweise sind das die Leute, die sagen, ich bringe diese Einstellungsvoraussetzung, den strategischen Opportunismus, nicht auf. Wenn wir uns jetzt aber auf die Philosophie als gewissermaßen historischen Komplex, wie er faktisch historisch gegeben ist, zurückbeziehen, dann können wir sagen, in allen ihren Gestalten, sei es die Franziskanertheologie, die ja oft radikal war, oder sei es der Thomismus mit seinem Plädoyer für Mäßigung und konservative Behandlung der gegebenen Situation. Jedenfalls geht es in ihnen um Legitimation von Herrschaft als richtiger Ordnung. Das ist immer wieder die Bottomline, auf die das dann hinauskommt. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Die naheliegende Antwort wäre erstmal zu sagen, alle diejenigen, die das anders sahen, sind in der Philosophiegeschichte ganz praktisch eliminiert worden. Das geht bis dahin, dass wir eine Reihe von Autoren erst jetzt so allmählich beginnen, in der griechischen Antike überhaupt zu ahnen. Demokrit haben wir inzwischen ganz gut Texte, aber das ist im Wesentlichen dem 20. Jahrhundert geschuldet, weil man in Herkulaneum unter der Lava genug gefunden hat. Die Überlieferung hatte ihn eigentlich ausradiert. Platon erwähnt ihn niemals. Ich will jetzt nicht die Beispiele vervielfältigen. Und ich denke, es gibt ein zweites Indiz dafür, dass dieses komplexe Faktum der gegebenen philosophischen Tradition doch sehr eigentümlich, spezifisch und begrenzt ist in der Tatsache, dass die Araber, als sie die griechische Philosophie zum Teil über das Aramäische vermittelt, dann aber auch in vielen Übersetzungen ins Arabische, die in Bagdad gemacht worden sind, die spätgriechische Philosophie übernommen haben, nicht etwa jetzt ein übersetzendes Fremdwort konstruiert haben, so wie im 18. Jahrhundert die Kollegen in Deutschland Christian Wolff, Gottsched, Wieland die Philosophie mit Weltweisheit übersetzt haben. Sondern sie haben Falassifa gesagt, was einfach nur auf Arabisch sozusagen lautend von den Lauten her, die den Ausdruck Philosophos oder Philosophia nachvollzieht. Und das heißt aus meiner Sicht, dass sie eben schon erkannt haben, dass hier eine spezifische, kontingente und unvollständige Gestalt von ihnen übernommen worden ist, die sie dann nochmal neu ausgebaut und universalisiert haben. Und in Deutschland hat sich ja auch dieser Versuch, Philosophie mit Weltweisheit zu übersetzen, nicht durchgesetzt, sondern dieser eigentlich ja schwierige griechische Begriff hat sich in der deutschen Alltagssprache gegenüber solchen Eindeutschungsversuchen behauptet. was auch für mich ein Indiz dafür ist, dass Philosophie eben nicht so, sagen wir mal, allgemein naheliegendes, sondern etwas sehr spezifisch, historisch geprägtes ist und als solches auch wahrgenommen wird, im Gegensatz zu Gramscis These, jeder Mensch sei Philosoph. Jetzt gehe ich da nochmal an dieses Verhältnis von Philosophieren und Philosophie nochmal neu heran. Es ist klar, gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse sind immer auch mit Denkprozessen verbunden. Gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse sind niemals bloße, nicht gesprochen, ohne Sprechen und ohne Denken reproduzierbare Konstellationen. Unmittelbare Gewaltverhältnisse, die können sich so reproduzieren, dass man eben gleich zur Faust greift oder zum Beil oder zum Messer. Aber gesellschaftliche Verhältnisse bedürfen immer auch der sprachlichen Vermittlung, immer auch der denkerischen Artikulation. Und hier gibt es jetzt das Problem, dass in der Geschichte der Menschheit natürlich viele Klassenspaltungen stattgefunden haben und in diesen Klassenspaltungen die Entgegensetzung von Kopf- und Handarbeit eine wichtige Rolle gespielt hat, wobei allerdings, glaube ich, deutlich gemacht werden kann, wenn man die Geschichte der Klassenverhältnisse sich anschaut, dass die Kopfarbeiter niemals als Klasse aufgetreten sind, sondern, na, um zum Beispiel ein Beispiel zu nennen, die Schreiber oder die Priester oder die Generäle, ich glaube, das sind die frühesten, also Truppenführer, die frühesten sozusagen Kopfarbeiter, die auftreten, sind gleichzeitig immer auch Träger einer bestimmten praktischen Funktion. Also dass Kopfarbeiter rein als Kopfarbeiter konstituiert werden, hängt dann erst mit sehr viel differenzierteren Verhältnissen zusammen. Und da sind die Kopfarbeiter dann von vornherein auch eingebunden in bereits differenzierte, komplexe Herrschaftsverhältnisse. Ich denke, in dem Zusammenhang ist es wichtig, sich klarzumachen, was für mich den Unterschied zwischen modernen und vormodernen, ich will jetzt nicht sagen archaischen, weil das würde eine falsche Zungenschacht hineinbringen, Verhältnissen angeht. Wir haben hier zu unterscheiden zwischen Strukturen integraler Herrschaft, die auf persönlichen Herrschaftsverhältnissen beruhen, klassischer Fall der Sklave und sein Herr, lesen Sie Onkel Toms Hütte, klassischer Fall der Feudalherr und seine Hintersassen oder der Feudaloberherr und seine Vasallen, übrigens zwei verschiedene Verhältnisse, die sozusagen in dem raschen Gerede vom Feudalismus dann allzu sehr in eins geschoben werden. Hier haben wir immer die Funktion der Herrschaft durch eine Person besetzt. Das spielt bis in Hegels Rechtsphilosophie eine Rolle, wo Hegel meint, die Position des Monarchen muss von einer Person wahrgenommen. Dass das auch etwa eine Wahlposition sein kann, wie etwa schon bei Oliver Cromwell, das will Hegel nicht in den Kopf. Was aber auch damit zu tun hat, dass Preußen sicherlich in vielem noch ein ziemlich zurückgebliebenes Land gewesen ist und auch generell die deutschen Verhältnisse nicht besonders modern gewesen sind. Auch wenn die Moderne schon sich geltend machte. Und im Unterschied dazu moderne Herrschaftsstrukturen, in denen Herrschaft nur noch als Funktionsträgerschaft. Natürlich muss jemand das machen. Angela Merkel kann nicht durch einen Schreibautomaten ersetzt werden oder durch eine sonstige Art von Automatismus oder auch nicht durch ein großes Gremium. Ein kleines Gremium könnte vielleicht gehen. Es hat Triumvirate in der Geschichte gegeben, Duovirate und ähnliche Dinge. Aber man braucht immer noch jemanden, der das dann, die Funktion dann trägt. Aber es ist eben nicht Angela Merkel mit ihren sozusagen übermenschlichen Eigenschaften, die diese Funktion gewissermaßen sakralisiert trägt, wie das in den persönlichen Herrschaftsverhältnissen der Fall gewesen ist, sondern es ist ganz klar, die ist gewählt, kann abgewählt werden und wenn sie abgewählt wäre, dann wäre sie nicht mehr in dieser Funktion. Also das ist auf die Funktion bezogen und nicht auf die Person. Man kann dann trefflich darüber diskutieren, wie geeignet sie für diese Funktion ist und ähnliche Dinge. Aber es ist nicht in ihrer Funktion, in ihrer Person begründet, dass sie diese Funktion einer doch relativ bedeutenden Herrschaft ausübt. Kanzler in der Bundesrepublik Deutschland ist schon eine bedeutende Herrschaftsposition in der gegenwärtigen Welt. Das heißt, wir haben es in modernen Verhältnissen immer mit dieser Differenzierung zwischen Funktion, Rolle, wie immer wir das beschreiben wollen, und der konkreten Persönlichkeit zu tun, was in den vormodernen Verhältnissen noch verschmolzen war. Das ist auseinandergetreten und ersetzbar. Und damit wird es eben auch möglich, dass die, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Gefolgschaft und Unterwerfung unter dieser Art von Herrschaft selber durch ideologische Staatsapparate reproduziert wird, also durch Mechanismen, die auch wieder nicht bloß und nicht primär persönlich sind, sondern einfach sekundär durch Trägerschaft, durch Stars, durch sozusagen historische Persönlichkeiten und ähnliches. Und dass als Spezialfunktion in Bezug auf diese ideologischen Staatsapparate dann Intellektuelle und unter den Intellektuellen dann auch Philosophen und Philosophinnen auftreten. Ich denke, wenn man das so betrachtet, kann man im Rückblick einige historische Formationen des Philosophierens zu öffentlichen Modellen der Philosophie rekonstruieren. Man kann als antike Philosophen oder Philosophenschulen Griechenland, Indien und China thematisieren. Natürlich Griechenland gewissermaßen mit der gesamten Geschichte bis in die Spätantike hinein. Also nicht bloß so die klassische hellenische und hellenistische Zeit. Man kann die jüdischen, christlichen und muslimischen Scholastiken, die es als Schulphilosophien dann in der Tat gegeben hat, herausarbeiten als spezifische Formation des Philosophierens. Man kann die modernen europäischen Reflexionsphilosophien seit René Descartes und Francis Bacon, die eben typischerweise nicht mehr dieselbe Art von Schulen bilden, wie sie die Antike gebildet hat, in der Philosophenschule eben auch ein Typus der Lebensführung ausgemacht hat. Das gibt es zwar noch in Science Fiction, da gibt es, wenn ich das richtig sehe, gegenwärtig eine Serie, in der gibt es sogenannte Nietzscheaner als spezifische Kultur, Lebensform, wenn Sie so wollen, Sekte. Aber das ist eben typisch für die globale Antike und nicht mehr für die Moderne. Auch Nietzsche hat nicht in diesem Sinne eine Schule gebildet. Und die Frage ist eben, ob jetzt, und diese moderne europäische Reflexionsphilosophie hat dann kolonial expandiert oder ist mit der kolonialen Expansion weitergetragen worden, bis nach China, also das, was dort unter Philosophie ohne Chinesisch fungiert, ist diese kolonial expandierte europäische Philosophie. Und im 19. Jahrhundert haben wir dann Formen ihrer Selbstkritik, zu denen Marx, Nietzsche und andere gehören. Und die Frage ist eben, ob wir gegenwärtig wirklich schon, wozu ich neige anzunehmen, eine eklektische Weltphilosophie haben, die sich im späten 20. Jahrhundert herausgebildet hat und die sich von dem Eurozentrismus der modernen europäischen Reflexionsphilosophie zumindest zu emanzipieren begonnen hat. Und dann von hier aus gehe ich dann nochmal auf die Frage, weil das nochmal ein bisschen untermauert, der Philosophenschulen ein. Die antike Häresis oder Sekta war eben immer auf einen Gründer bezogen, der eine bestimmte Art des Philosophierens, ein bestimmtes Modell von Philosophie und Leben vorgelebt und vorargumentiert hatte, das dann in der Schule reproduziert wurde. Wir haben auch durchaus religiöse Zusammenhänge in den Traditionsnetzen der Scholastiken. Im europäischen Rahmen etwa gibt es durchaus eine Dominikanertheologie und eine Franziskanertheologie, auch wenn die Franziskaner nicht so eindeutig festgelegt sind, was aber gerade zur Franziskanertheologie dazugehört, weil das im Wesentlichen eine kritische Theologie gewesen ist, während die Dominikanertheologie tatsächlich eine sehr dogmatische war. Davon nochmal ganz abgetrennt haben wir die ziemlich abstrakten Ismen in der Philosophie der Neuzeit und in der klassischen Moderne: Rationalismus, Empirismus, Idealismus, Materialismus, Positivismus und Pragmatismus. Und die Frage, welche Modelle des Philosophierens in der Herausbildung der neueren World Philosophy im 20. Jahrhundert sich herausgebildet haben: Transzendentalphilosophie, Phänologie, Fundamentalontologie, Praxisphilosophie, analytische und hermeneutische Philosophie. Das sind jetzt Kandidaten, die ich gewissermaßen aufgreife, ohne mich dazu schon beurteilend zu verhalten. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Ende oder der Vollendung dieser Art von Philosophie. Warum ist diese, bei Hegel ja mit Händen zu greifende Prognose vom Ende der Philosophie, warum ist die nicht eingetreten? Liegt das daran, dass Philosophie tatsächlich doch noch nicht ausgereift ist? Oder liegt es an ihrer Grundlosigkeit, also an dem, was ich die Inkonklusivität der Philosophie nenne? Ich denke, Philosophieren und Philosophie ist ausgezeichnet durch relative Stringenz, aber eben absolute Inkonklusivität. Und dabei ist noch zu differenzieren zwischen öffentlicher Philosophie und privaten Philosophieren. Denn wenn wir jetzt die Thematik des Selberdenkens vertiefen, es gibt sowas wie Gründe, es gibt Autoritäten, und die Frage ist eben, gibt es wirklich so etwas wie philosophische Gründe? Und das ist schwierig. Es gibt immanent in jeder Philosophie philosophische Gründe. Aber gibt es auch philosophische Gründe, die eben nicht nur im Rahmen einer bestimmten Philosophie funktionieren? Und das ist eine schwierige Frage. Jedenfalls ist zu beobachten, dass in der historischen Philosophie, wie sie in diesem Konglomerat, auf das sie mich bezogen hat, wirklich vorliegt, sowohl der Autoritätsglauben verbreitet ist, seit den Pythagoreern wird Autos Epha, er hat es selber gesagt, als Argument verwendet. Also, wenn ich das richtig sehe, in den Debatten um die kritische Ausgabe von Nietzsche oder Heidegger spielt das schon noch eine Rolle, festzumachen, was der Meister selber gesagt hat. Und es gibt andererseits auch schon fast so lange, das sind immerhin ungefähr 150 Jahre Unterschied, die kritische Reflexivität in der Philosophie. Aristoteles wird die Aussage zugeschrieben. Plato Magister, Magis Magister Veritas. Plato ist der Lehrer, aber in höherem Maße ist die Wahrheit der Lehrer. Und wenn Platon eben nicht die Wahrheit lehrt, dann muss die Wahrheit gegen Platon gelehrt werden. Und die Frage ist eben, diese Unterwerfung unter Autoritäten in der Philosophie, ist das einfach eine Anerkennung der Realität? In der Realität ist es ja so, dass nicht alles gilt, sondern einiges falsch ist. Und manche Zeugnisse zum Beispiel sind autoritativ und richtig, manche falsch. Und die falschen Zeugnisse kann man nicht einfach gleichgültig neben die richtigen stellen. Aber heißt das dann auch, sich einer Herrschaft zu unterwerfen, eine Autorität qua Autorität anzuerkennen oder, sozusagen mit Aristoteles, eine Autorität qua Gültigkeit ihrer Thesen, was ganz anderes ist. Ich versuche ja demgegenüber jetzt die radikale Philosophie zu profilieren. Es gibt eben nicht nur Philosophie, haben wir sozusagen genug Beispiele, sondern es gibt auch eine radikale Gestalt der Philosophie und das lässt sich bis zu den Zeiten von Platon und Aristoteles zurückverfolgen. Und diese ist, das ist jetzt die These, mit Kämpfen für Befreiung verbunden. Das heißt, es gibt immer schon, solange es Philosophie gibt, nicht nur das herrschaftsaffirmative Argument, Ordnung verlangt Unterwerfung. Es gibt auch das Befreiungsargument, Ordnung muss an der Möglichkeit geprüft werden, welche Freiheit sie ermöglicht. Der Begriff der radikalen Philosophie, wörtlich, gibt es bei Edmund Husserl und bei Herbert Marcuse, eigentlich zwei sozusagen durchaus interessante Zeugen, aber ich denke, dieser Gedanke zu denken, was befreiend ist und wie Befreiung möglich ist, ist etwas, was bis auf die Anfänge der Philosophie, also spätestens seit bei Demokrit, zurückzuverfolgen ist. Und die Aufgabe historisch ist also die Freilegung der verschütteten Impulse radikaler Philosophie in den historischen Formationen des Philosophierens. Und das ist das, was ich in meinen philosophisch-geschichtlichen Vorlesungen zu machen versuche. Ich habe jetzt unter dem Gesichtspunkt Gegengeschichte ein paar Gesichtspunkte dazu versammelt. Benjamin Walter hat ja davor gewarnt, die Geschichte als sozusagen unverbrüchliche Kontinuität zu begreifen, die dann die unterdrückten Perspektiven der immer wieder Besiegten einfach aus der Betrachtung eliminiert und hat dazu aufgefordert, in der Betrachtung der Geschichte die Unvermeidlichkeit von großen Brüchen, Diskontinuitäten und Richtungsänderungen immer schon mitzudenken. Das führt uns durchaus zum philologischen Problem der selektiv überlieferten Quellen. Die Quellen haben die Sieger überliefert. Das ist überhaupt keine Frage. Für zentrale Fragen und Kämpfe brauchen wir daher eine starke rekonstruktive Fantasie, möglichst ohne in unkontrollierbare Spekulationen zu verfallen. Die verfügbaren Darstellungen sind fast immer aus einer affirmativen Perspektive geschrieben und müssen daher gegen den Strich gelesen werden. Aber auch das muss man so machen, dass es nicht einfach willkürlich wird. Dann gibt es das historische Problem der fehlenden Durchdringung der Geschichte der Herrschaftsform. Ich habe ja eben mit den Beispielen des Feudalherrn operiert oder mit dem Beispiel des Sklavenhalters. Aber zu begreifen, wie das wirklich funktioniert hat oder was die Differenz zwischen dem antiken Sklavenhalter und dem Sklavenhalter in den Südstaaten der USA gewesen ist, da bedarf es historischer Forschung bzw. zum Teil der Zurkenntnisnahme historischer Forschung. Es ist nicht so, dass das gar nicht erforscht ist. Aber sagen wir, der Grad der theoretischen Durchdringung ist unbefriedigend. Es gibt den falschen Schein, dass überall sozusagen, wo Menschen zusammengelebt haben, es schon Herrschaft gegeben hat. Das ist so etwa auf derselben Ebene, hat Marx sehr schön kritisiert, wie Adam Smiths Vorstellung, überall, wo es Menschen gegeben hat, die miteinander in Kontakt kamen, hat es schon Warenaustausch gegeben. Also sobald drei Menschen sozusagen aus unterschiedlichen Gruppen zusammenkamen, haben sie angefangen zu handeln, also im Sinne von mit Waren zu handeln. Das ist genauso falsch wie also die Vorstellung, Menschen haben immer schon über Menschen geherrscht. Aber wie hat sich historisch Herrschaft konstituiert? Welche Herrschaftsformen haben sich konstituiert? Und insbesondere, welche großen Herrschaftskrisen hat es gegeben und welche Kämpfe gegen Herrschaft? Das bedarf, da fange ich jetzt nicht an, Ihnen eine Kurzfassung der Geschichte zu geben, das bedarf der entsprechenden Untersuchung. Und ohne eine solche Untersuchung dieser wirklichen Herrschaftskrise und Kämpfe gegen Herrschaft wird man auch das Spannungsverhältnis von kritischer Aufnahme von Infragestellungen und affirmativer Verteidigung der Ordnung in den philosophischen Texten nicht begreifen können. Das heißt, angesichts der herrschenden herrschaftsaffirmativen Interpretation nicht nur der Philosophie und der Geschichte, sondern auch der Philosophiegeschichte, müssen wir den Rückgriff auf radikale herrschaftskritische Philosophie immer wieder erst als solchen leisten. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten, ja, kann ich noch so ungefähr schaffen. Philosophieren, und das gilt auch für Philosophieren gewissermaßen anhand und in Gegenwart der Philosophiegeschichte. Ich mache hier keine Vorlesung, die Sie einfach über die Philosophiegeschichte informiert, sondern ich arbeite mit der Philosophiegeschichte philosophisch. Ist immer ein Philosophieren auf der Höhe der Gegenwart, sonst ist es nicht gut. Und da zitiere ich ausführlich Hegel. Hic Rhodus, hic Salta, was Aesop formuliert hat, Erasmus aufgegriffen hat und Hegel dann wiederholt. Hegels Zitat wird dann dahingehend erläutert. Das, was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie. Denn das, was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit. Also Frauen kommen hier noch nicht vor. So ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfasst. Es ist ebenso töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als ein Individuum überspringe seine Zeit, springe über Rhodos hinaus. Geht seine Theorie in der Tat darüber hinaus, baut es sich eine Welt, wie sie sein soll, so existiert sie wohl, aber nur in seinem Meinen, einem weichen Elemente, dem sich alles Beliebige einbilden lässt. Immer noch das Hegel-Zitat, mit weniger Veränderung würde jene Redensart lauten, hier ist die Rose, hier tanze. Soweit Hegels Bestimmung der Aufgabe der Philosophie. Aber reicht das? Hat es überhaupt einen Sinn, die Gegenwart zu betanzen? Und natürlich, was Hegel von vornherein unterschlägt, ist, dass wir in der Gegenwart handeln müssen. Wir müssen Entscheidungen fällen. Wir müssen deliberieren. Und die Gegenwart ist eben nicht aus dem schlichten affirmativen Rückblick zu bestreiten. Das ist bei Hegel ausgelöscht. Von hier aus komme ich dann noch zu einem vielleicht etwas verwirrenden Zitat. Eine Frage?
Ja. Nur ganz kurz zu diesem Heat Brothers Zeitdatum. Also ich meine, ich habe das immer anders verstanden. Das bezieht sich doch gewissermaßen auf eine Begebenheit irgendwo im alten Griechenland. Ja. Da kam jemand und behauptete, er hat mal im Rhodos, nicht wahr, einen mächtigen Sprung, hätte mal, einen mächtigen Sprung gemacht. Ja, und da hieß das nicht wahr. Ja, also dann bitte beweis es. Hier ist Rhodos, beweis doch mal, ob du diesen Sprung kannst. Das heißt, hat er vielleicht vor 30 Jahren gemacht, nicht wahr, und jetzt... Als jemand, der auf der Krücke geht, kann er die natürlich nicht mehr leisten. Also so hatte ich die, also dass da eine Rose ist, ins Spiel kommt, nicht wahr, wo dann eine Paarähnlichkeit ist zwischen der Stadt und der Rose und dann, dass man um die Rose rumkommt, also so hatte ich das nicht verstanden.
Ja, aber
also
ich glaube...
Die hegelische, sagen wir mal, Umsetzung und Uminterpretation, also die hat mich so ein bisschen verwundert.
Naja, aber die ist natürlich sehr geistvoll, weil auch in dem, in der Tat... der Anekdote, die Sie erzählen, ist der entscheidende Punkt die Gegenwart. Wenn ich sowas behaupte, muss ich es in der Gegenwart leisten. Und das ist der Punkt, über den Hegel mit seiner Interpretation geht. Philosophieren muss sich gegenwärtig beweisen, in der gegenwärtigen Situation. Das ist eine Stärke von Hegel. Allerdings macht er die zugleich zunichte, so meine These, indem er die Gegenwart gewissermaßen als nicht deliberativ begreift. Ne, indem ich gucke sozusagen da und tanze. Das ist das Maximum an Aktion, das ich zustande bringe. Und das ist natürlich viel zu wenig. In jeder Gegenwart müssen wir handeln. Wir können uns nie zurücklehnen und sagen, jetzt wollen wir mal tanzen. Na, das wäre meine Gegenthese zur Regel. Und damit kommen wir dann auch gleich zu dem Punkt Wittgenstein. Die philosophischen Probleme entstehen, wenn die Sprache feiert. Das ist relativ präzise auf die Hegel-Anekdote zu beziehen, weil der natürlich das Feiern der Sprache zum Programm erhebt. Und genau das können wir nicht. Philosophieren über die Gegenwart hinaus, was hieße das? Wissenschaftliche Prognosen als Ausgangspunkt eines anderen Philosophierens? Verfassen von politischen Manifesten als Herausforderung an die Philosophie, eine reflektierte Weltanschauung, historische Rückblicke und Zukunftsperspektiven, das alles hinterlässt einen Geschmack, einen Nachgeschmack des Nicht-Überzeugenden. Und daran will ich eigentlich heute dann Schluss machen. Ich habe noch ein bisschen... 3 Folien, die bringe ich aber dann nächstes Mal. Und ich glaube, jetzt habe ich auch nur 2 Minuten überzogen und danke für Ihre Geduld. Okay.